Schön, dass Sie eingeschaltet haben zur Gesundheitssendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Sabine Böhler. Mein heutiger Gast sagt, Angst vor der Narkose, das muss nicht sein. Und in der nächsten Stunde sind wir im Gespräch mit dem Facharzt für Anästhesie und Notfallmedizin, Dr. Rainer Tichy aus Regensburg. Ich begrüße ihn ganz herzlich. Hallo, guten Morgen, Herr Dr. Tichy.
Guten Morgen, Frau Böhler. Ich freue mich, dass ich heute wieder bei euch sein darf.
Herr Dr. Tichy, Sie waren jetzt 36 Jahre lang als Anästhesist tätig, jetzt zuletzt im Evangelischen Krankenhaus in Regensburg und seit diesem Frühjahr, seit Frühjahr 2012 im wohlverdienten Ruhestand. Und wie Sie mir im Vorgespräch sagten, haben Sie etwa 43.000 selbstgemachte Narkosen auf Ihrem Konto als Anästhesist und als Facharzt für Notfallmedizin zu verbuchen. Und das ist das Stichwort, die Notfallmedizin. Sie sind ehrenamtlicher Diözesanleiter bei den Maltesern und Ihr Hobby ist Ihr Notarzteinsatzfahrzeug, das ausgestattet ist mit Spezialgeräten und immer dann zum Einsatz kommt, wenn Ihre Kollegen im Raum Regensburg schon alle unterwegs sind. Was ist das für ein Notarzteinsatzfahrzeug?
Das ist ein geländegängiges Fahrzeug, Gott sei Dank, weil vor 2 Jahren, als diese große Schneekatastrophe war, bin ich mit meinem anderen Fahrzeug ohne Allrad immer hängen geblieben und oder Schneeketten aufziehen, wieder runter. Das war ein bisschen stressig. Und jetzt habe ich mein 5. Notarztfahrzeug gekauft und bin praktisch als sogenannter ständiger Hintergrundnotarzt in Regensburg tätig, unter der Ägide der Malteser. Hobby ist übertrieben, es ist Leidenschaft. Oder sagen wir anders, es ist ein Teil meines Lebens.
Und da Sie ja auch Christ sind und Sie sind ja engagiert bei den Maltesern, würde man auch sagen, es ist Ihre Berufung.
Ja, so heroisch möchte ich es nicht sagen, aber es ist mein Leben. Das gehört zu mir einfach dazu.
Heute wollen wir über die Narkose sprechen. Sie sagen, Angst vor der Narkose, das muss nicht sein. 43.000 Narkosen haben Sie selber gemacht. Sicherlich nicht bei 43.000 Patienten, weil der ein oder andere, den kennt man schon. Aber sagen Sie uns, was macht eigentlich alles ein Narkosearzt? Versetzen Sie nur die Menschen in Narkose?
Ja, da muss man dazu sagen, was ist eigentlich Narkose? Also vom Griechischen Anästhesie, Ästhesie die Empfindung und Anästhesie die Unempfindlichkeit, also die Schmerzfreiheit. Das ist aber nicht alles. Wenn man also klassisch definiert, was Narkose ist, sind es 3 Teile, die der Operateur braucht, weil eine Narkose für sich gibt es ja nicht. Also Narkose macht man nicht aus Spaß, sondern zu einem bestimmten Zweck, für eine bestimmte Operation. Und je nachdem, welche Operation, kommen natürlich verschiedene Verfahren in Gang. Was ist Narkose? Das Erste, was der Patientenwunsch meistens natürlich ist, ich möchte schlafen. Das heißt, er möchte bewusstlos sein, um das Ganze nicht mitzukriegen. Das würde aber bei Weitem nicht reichen. Denken Sie nur, ein Betrunkener, der irgendwo rumliegt im Vollrausch, dem können Sie die Knochen nicht brechen, er würde trotzdem schreien. Das heißt, neben der Bewusstlosigkeit brauche ich auch eine Schmerzfreiheit. Und der Operateur braucht auch ideale Bedingungen, dass er einen Knochen zum Beispiel wieder einrichten kann. Das heißt, der Muskel muss erschlafft sein. Das heißt, wir haben 3 Forderungen an die Narkose: Schlafen, schmerzfrei und Relaxierung nennen wir das, die Erschlaffung. Und das wird mit getrennten Medikamenten gemacht und mit getrennten Methoden. Und das ist halt dann das Spezialgebiet der Anästhesie geworden. Vor vielen, vielen Jahren, wenn ich also die Zeit zurückdrehe, in die Steinzeit, kennen Sie ja die Karikatur, wo eine Anästhesie mit der Keule gemacht wird. Das bekomme ich immer wieder mal im Patientengespräch, wenn einer sagt, ach, wenn es nicht wirkt, dann geben Sie mir einen Holzhammer. Das ist immer noch so ungefähr, dass wir über die Gehirnerschütterung Patienten das Bewusstsein nehmen, ist natürlich nicht so. Wenn wir die Geschichte betrachten, früher waren ja Verletzungen durch die Kriege oder irgendwelche Knochenbrüche, Stürze waren ja eigentlich meistens immer tödlich, weil es zum Wundbrand gekommen ist und die Leute sind an der Blutvergiftung gestorben. Und deshalb hat man auch schon früher mal versucht, Narkose zu machen. Das heißt, also, wo das oberste Gebot war, der Patient soll schlafen, soll es nicht mitkriegen. Sie kennen vielleicht die Karikatur, Whisky-Narkose im Vollrausch praktisch, das zu machen im Wilden Westen. Oder aber man hat Gliedmaßen abgebunden, die Durchblutung genommen und dadurch wurde das alles taub und hat man zumindest bei der Amputation von Kriegsverletzungen das Ganze reduziert. Oder manche kennen es ja auch noch, dass sie sagen, das wurde nur vereist. Das heißt also, die Anwendung von extremer Kälte auf eine bestimmte Körperregion macht auch eine Anästhesie, wird heute noch gemacht bei Kleinsteingriffen, eitriger Pickel oder so weiter mit einem Kältespray, sodass man dann die Inzession nicht mehr spürt. Das ist die, historisch. Später hat man dann angefangen in England mit Chloroformnarkosen, später dann mit Äther. Also ich habe selber, als ich vor 36 Jahren in der Klinik angefangen habe, habe ich sogar noch ein Narkosegerät gesehen, wo Äther drin war. Das hat aber schon keiner mehr hergenommen, weil nämlich es bessere Narkosegase gegeben hat. Und überwiegend hat man die Narkosen früher einfach mit Narkosegasen gemacht. Das bekannteste weltweit, das häufigste ist Halothan. Das ist heute, weil es auch sehr sicher und sehr billig ist, auch in Afrika oder in der dritten Welt, das Narkosemittel der Welt. Mittlerweile gibt es natürlich edlere Narkosegase, die vor allem steuerbar sind wie ein Dimmer in Ihrem Wohnzimmer. Wenn Sie das Licht auf- oder abdrehen, kann man mit diesen Narkosegasen unheimlich gut steuern. Das heißt, weil die Fettlöslichkeit, also was halt, wenn die Narkosegase eingeatmet werden, gehen sie übers Blut, speichern sich unter anderem auch im Fett und je dicker der Patient war, desto mehr hat er Narkosegase abbekommen, was natürlich dazu geführt hat, also wenn er sehr dick war, natürlich auch 2 Stunden gebraucht hat, bis er das Narkosegas wieder ausgeatmet hatte. Und das ist perfekt geworden, sodass man es also wirklich steuern kann auf Minuten.
Aber kommen wir nochmal zu Angst vor der Narkose. Sagen Sie, das muss nicht sein. Sie haben sehr viele Narkosen gegeben schon. Die Zahl, die Sie mir damals, letzte Woche genannt haben, die finde ich wirklich sehr beachtlich. Deswegen sage ich Sie jetzt nochmal, 43.000 selbstgemachte Narkosen, sagen Sie. Sie haben also Erfahrung und Sie sagen selber, dass Ihnen auch niemals jemand nachgetragen hat, dass vielleicht eine Narkose sozusagen falsch gesetzt war. Was macht jetzt nochmal der Anästhesist? Also Schmerzbetäubung einmal während der OP und dass man in den Schlaf versetzt wird, so wird sozusagen das Hirn betäubt. Aber anschließend nach der OP betreuen Sie schon noch weiter, wie ich das verstanden habe.
Ja, es ist so. Also der Patient, zu einer Vollnarkose wird man dem Patienten eine Nadel legen, eine Infusion anhängen und dann wird ein Einschlafmittel gespritzt. Der Patient verliert dann das Bewusstsein, wird dann letztlich künstlich beatmet und wird durch ein Narkosegerät, was ein Beatmungsgerät ist, kontrolliert beatmet.
Das und die ist, Beatmung, ist die mit einer Maske oder wird jeder Patient intubiert?
Also es ist so, mit der Maske fängt alles an. Das heißt, wenn der Patient tief schläft, wird eine Maske draufgesetzt mit Sauerstoff. Manche Kollegen tun auch die Maske mit reinem Sauerstoff einmal drüber halten, dass der Patient mehr oder minder Reserve Sauerstoff einatmet, dass das Ganze also unter optimalen Bedingungen stattfindet. Und wenn er dann eingeschlafen ist, die Maskennarkose selber macht man eigentlich nur für die ersten 1-2 Minuten, also mit der Beatmung mit Maske. Und dann gibt es mittlerweile wirklich tolle Entwicklungen in der Anästhesie, die also sowohl sicher sind für den Patienten als auch die Körperhaltung des Patienten, des Anästhesisten erleichtern. Das ist die Larynxmaske. In der Notfallmedizin auch mittlerweile ganz ideal den Larynx-Tubus her. Das ist mittlerweile der Goldstandard in der Notfallmedizin, der Larynx-Tubus, wo auch jeder im Rettungsdienst Tätige damit umgehen kann.
Larynx müssen Sie vielleicht noch erklären,
Larynx,
was das ist.
Larynx ist der Rachen. Das ist der Rachen, das heißt eine Larynxmaske, es wird der Mund aufgemacht und es wird ein Spezialtubus, ein Spezialschlauch eingeführt.
In die Luftröhre?
Nein, in den Rachen.
In den Rachen. Geht aber nicht in die Luftröhre
Nein,
hinein.
Nein, das ist dann die Intubation, ist dann die Luftröhre und für viele, viele Eingriffe, gerade kleinere Eingriffe, Kniegelenkspiegungen, irgendwelche Ausschabungen, irgendwelche Abszesse und so weiter oder selbst Krampfadernoperationen, braucht man den Patienten nicht intubieren. Es geht mit diesem Larynxmaske ganz ideal. Man verletzt auch nicht die Stimmbänder und so weiter.
Also und wird auch kein Brechreiz damit ausgelöst?
Brechreiz kommt nicht von der Larynxmaske, sondern es kommt eventuell vom Schmerzmittel, das der Patient bekommt während der OP, damit er hernach schmerzfrei ist. Betäubungsmittel, die das machen, haben eine Nebenwirkung, nämlich die Übelkeit. Also das Erbrechen kommt überwiegend von dem Schmerzmittel, das man braucht für hernach, weniger eigentlich von der Narkose. Mhm. Es gibt Patienten, die bekommen 20 Narkosen und haben nie ein Problem, und ein Patient bekommt eine Narkose von 5 Minuten, dann ist ihm 3 Tage schlecht. Ich sage immer, das ist wie auf dem Volksfest, der eine fährt mit dem Riesenrad, der andere fährt nicht mit dem Riesenrad. Der eine kann nicht einmal hinschauen, weil er sagt, da wird mir schlecht, wenn ich die Achterbahn anschaue. Und der andere sagt, hurra, da darf ich rein. Also das ist so individuell, die Übelkeit nach einer OP, das kann man also nicht voraussagen. Der Patient sagt selber meistens, mir wird immer schlecht. Und dann kann man Medikamente im Vorfeld vor Ende der Narkose geben oder bereits zu Beginn vor der Narkose, dass diese Übelkeit nicht einsetzt. Also das kann man im Griff kriegen heute.
Und da sind wir schon beim nächsten wichtigen Punkt, nämlich dem Vorgespräch zur Narkose, das äußerst wichtig ist. Es wird manchmal in der Allgemeinpraxis durchgeführt oder schon in der Klinik, in der man auch operiert wird, und dass man sogar mit dem Narkosearzt selbst schon dieses Vorgespräch führen kann.
So ist es. Es gibt natürlich auch juristische Probleme bei uns. Üblicherweise sollte ein Narkosegespräch mindestens einen Tag vorher stattfinden, dass der Patient sich überlegen kann, was auf ihn zukommt, ob er ein bestimmtes Risiko, je nachdem wie krank oder nicht krank er ist, eingeht, und er muss die Chance haben zu sagen, nein, das will ich gar nicht. Narkosegespräche unmittelbar vor der OP macht man nur und sind auch nur erlaubt bei einem Notfall, dass man also sagt, man muss das sowieso heute noch machen, aber man muss dem Patienten die Möglichkeit geben, sich mehr oder minder das in Ruhe zu überlegen oder sagen, nee, da gehe ich lieber heim, das muss ich erst mit den Angehörigen besprechen oder mit dem Hausarzt besprechen, oder ich möchte erst mein Leben ordnen, bevor ich in die Narkose, in die Klinik gehe. Also das überlässt man dann dem Patienten.
Kennen Sie das, begegnet Ihnen das noch oft heute, wo wir doch alle recht aufgeklärt sind, dass Menschen große Angst haben vor der Narkose?
Ja, das ist richtig, weil man halt sagt, man schläft und jeder hat die Angst, dass er nicht mehr aufwacht. Das ist das, was den Leuten immer noch im Hinterkopf ist. Und ich muss auch sagen, das Problem liegt darin, wenn irgendwo in Bayern, in Deutschland irgendwas passiert, dann lesen Sie das in der Presse, vor allem in der Regenbogenpresse oder in der reißerischen Presse, ununterbrochen. Dass jeden Tag in Bayern Zehntausende von Operationen gemacht werden, Narkosen gemacht werden, ohne das geringste Problem, das lesen Sie nicht. Und viele Patienten, die zu mir kommen, die sagen, mei, ich habe jetzt Angst vor der Narkose. Dann sage ich, wie sind Sie denn zu uns in die Klinik gekommen? Ja, mit dem Auto. Sage ich, ich bin Notarzt. Soll ich Ihnen sagen, wie viele Unfälle heute in Regensburg und Umgebung passieren? Vorm Einsteigen ins Auto hat niemand Angst. Es macht niemand ein Testament, weil er ins Auto einsteigt, obwohl er von der Statistik her höher gefährdet ist als bei uns in der Klinik am OP-Tisch.
Das muss man irgendwann sagen. Ist vielleicht noch mehr Menschen auch ausgeliefert im Straßenverkehr, nämlich jedem, der mit einem sich auf der Straße bewegt, ja?
Richtig, weil wir haben ja die Aufsicht. Das heißt, wir passen ja auf, dass nichts passiert. An jeder Ampel, wissen Sie ja selber, wie schnell ist es ein Verkehrsunfall, habe ich nicht aufgepasst, der Radio war zu laut oder ich wurde abgelenkt durchs Handy oder durch irgendwas.
Und hilft das den Menschen, wenn sie da versuchen, an die Vernunft sozusagen zu appellieren, dass sie sagen, wir sind gewissenhaft und sie sind jetzt kein Objekt in unseren Händen, sondern ein Mensch, den wir in Tiefschlaf versetzen?
Also ich muss sagen, ich hatte den Vorteil, in einer kleinen Klinik zu arbeiten, zwar mit wahnsinnig hohen OP-Zahlen, aber der Vorteil war, dass wir eine persönliche Beziehung zum Patienten aufbauen konnten. Das heißt, das Narkosegespräch, das am Abend vorher oder Nachmittag vorher stattgefunden hat, hat gewisse Vertrauensbasis geschaffen. Und wenn der Patient gesagt hat, ja, das erklären Sie mir jetzt ganz schön und ich glaube auch, dass Sie das können, machen Sie denn das auch. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, wenn Sie wollen, werden wir das so organisieren, dass ich das Ganze mache. Oder ich habe den Kollegen vorgestellt, der das macht. Das Problem in der großen Klinik ist mit dem Schichtdienst, dass das halt nicht so perfekt ablaufen kann, diese Persönlichkeitsbeziehung. Das heißt, dass das Vertrauen zwischen dem Anästhesisten als Arzt und dem Patienten da ist.
Sprechen wir aber doch jetzt mal über die Fälle, wo eine Narkose problematisch sein könnte. Wie ist es zum Beispiel bei Medikamenten, wenn jemand chronisch krank ist, vielleicht sogar blutverdünnende oder Diabetesmittel
also
nimmt?
Also man muss Folgendes sagen, wenn jemand zur Narkose kommt, müssen seine, sagen wir mal, Funktionen im Körper einigermaßen stabil sein. Das heißt, ein Patient, der einen Blutdruck hat, der 250 oder was weiß ich ist, der muss eingestellt werden. Das heißt, der Blutdruck muss medikamentös vor der OP, nicht am Tag vorher, sondern eventuell zwei Wochen vorher schon so eingestellt werden, dass er mit einigermaßen normalen Werten kommt, damit es keine Blutdruckausreißer gibt. Genauso beim Blutzucker. Wenn jemand also Blutzuckerschwankungen hat, die also eigentlich medizinisch nicht tolerabel sind, dann muss das so eingestellt werden, dass man dann unter Normalbedingungen, in Anführungszeichen, zur Narkose kommt. Das ist eines. Das nächste sind natürlich Medikamente, die der Patient eventuell absetzen muss oder umsetzen muss. Das heißt, wenn es gibt ja viele Patienten, die zum Beispiel Marcomar nehmen, weil sie Vorhofflimmern haben oder weil sie Thromboseneigung oder Lungenembolienneigung in der Vergangenheit haben, die sind mit Marcomar gut bedient. Nur unter Marcomar heißt ja, die Blutgerinnung ist massiv eingeschränkt, damit es zu diesen Störungen nicht kommt. Und unter Marcomar kann man nicht akut operieren. Also nur im dramatischen Notfall wird unter Marcomar operiert. Da ist aber ein großer intensivmedizinischer Aufwand notwendig, diese Laborwerte wieder in den Griff zu kriegen. Also für geplante Operationen wird dann das Marcomar abgesetzt. Braucht man meistens 8 oder 12 Tage dazu. Und damit in der Zeit nichts passiert, kriegt der Patient Heparin. Spritzen in die Bauchhaut, die dieselbe Wirkung haben, halt mit einer Injektion, täglichen Injektion in die Bauchhaut verbunden ist. Und dann kann man praktisch umsetzen. Und unter Heparin in Normaldosierung kann man jederzeit gefahrlos, ohne eine Blutung zu provozieren, operieren. Genauso gibt es zum Beispiel Medikamente, Zuckertabletten, also die Antidiabetika, die auf Metformin-Basis oder die Metformin haben. Da operieren wir nur im lebensbedrohlichen Notfall, weil Metformin Stoffwechselentgleisungen auslösen kann. Und deshalb muss der Patient 3 Tage vorher dieses Medikament absetzen, damit wir ohne diese Metformin-Nebenwirkung auskommen. Dasselbe ist mit Aspirin. Das wissen sehr viele nicht. Aspirin, wenn Sie zum Beispiel Kopfweh haben und Sie nehmen ein Aspirin oder ASS, eine hohe Dosierung mit 1 Gramm und das 2-mal hintereinander, dann brauchen wir die nächste Zeit nicht operieren, weil die Thrombozyten so gestört sind, dass wir eine Operation, wo es bluten kann, einfach verantwortlich nicht machen können. Das ASS Protect, das sehr viele Patienten nehmen, um irgendwelche Thrombosen oder irgendwelche Embolien und so weiter vorzubeugen, bietet das ASS Protect, meistens sind es 100 Milligramm, da muss der Patient mit dem Operateur reden oder dem Anästhesist oder mit beiden, ob sie unter dieser Therapie operiert werden können. Es kommt dann auf die Art des Eingriffes an. Das ist wichtig, also dass man immer sagt, Narkose, wozu? Da muss man also abklären, ob das geht oder nicht.
Wie ist denn das eigentlich, wenn eine Operation länger dauert als geplant? Also wie stimmen Sie denn auch Ihre Narkose zeitlich ab und sind Sie die ganze Zeit beim Patienten dabei?
Das ist auch eine juristische Voraussetzung, dass der Anästhesist immer in der Nähe des Patienten ist. Man macht die Narkose sicher nicht immer allein. Man hat Fachpersonal dazu, weil ich habe ja nur 2 Hände und es sind viele Dinge zu tun. Es ist aber immer ein Anästhesist, Anästhesist im OP und ein Fachpfleger Anästhesie. Und die Arbeit wird aufgeteilt. Der eine macht das, der andere macht das. Aber es ist mindestens einer immer im Raum und vor allem der Narkosearzt ist immer im OP-Saal. Das ist so von der, auch die juristische Forderung.
Also das heißt, während einer OP betreuen Sie nicht zwei oder drei Patienten?
Das war früher in der Vergangenheit, vor 20, 30 Jahren, war das üblich. Es gibt auch in Europa Länder, wo ein Facharzt für Anästhesie mit geschultem Personal zwei oder drei Patienten gleichzeitig macht, ist in Deutschland verboten.
Und wenn sozusagen die OP länger dauert, sind Sie an der Stelle und können sozusagen also die Betäubung des Gehirns, des Schmerzzentrums weiter fortführen?
Also es ist so, es ist letztlich egal, ob eine Operation heutzutage eine halbe Stunde dauert oder einen Tag. Die Medikamente werden alle mit Dosiergeräten Milligramm genau oder Tausendstel Milligramm genau ständig appliziert. Das sind Perfuserpumpen oder auch irgendwelche Verdampfer-Narkosegeräte.
Also elektrisch sozusagen elektrisch, oder elektronisch.
Ja. Und die Medikamente ist also nicht so, dass man sagt, weil der Patient 5 Stunden Narkose hat, ist er nach der OP schlechter benannt als einer nach einer Stunde. Das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, es ist so, dass eine Narkose für einen Schwerstkranken beziehungsweise für eine Operation, die sehr, sehr belastend ist, wird die Narkose nicht beendet am OP-Ende, sondern der Patient kommt in die Intensivstation und die Narkose wird letztlich auf der Intensivstation fortgesetzt. Das heißt, der Patient bleibt schlafend im sogenannten Koma, weil er unter dieser künstlichen Beatmung, unter dieser kontrollierten Situation auf der Intensivstation optimal versorgt werden kann. Er ist optimal beatmet. Er ist auch optimal unempfindlich gemacht worden, weil man das einfach unter diesen Bedingungen maximal machen kann. Und der Patient wird dann vielleicht einen Tag beatmet oder 2 Tage, je nachdem, wie schwer die Operation war. Mittlerweile ist es auch in der Notfallmedizin so, dass wir nicht den Patienten vom Unfallort wegnehmen, wenn er schwer verletzt ist und erst in der Klinik was Wesentliches passiert, sondern wir machen vor Ort zwischen den Bahngleisen auf der Straße, machen wir bereits Vollnarkose und laden dann den Patienten erst in Rettungswagen ein, um ihn dann in der Klinik optimal versorgt anzubringen. Das heißt also, eine Narkose ist keine gefährliche Geschichte, sondern ist eigentlich für uns die Garantie, dass alle Körperfunktionen so weiterlaufen, wie wir es für den Patienten wollen.
Das müssen Sie uns erklären. Warum? Denn er kann ja dann nicht mehr sagen, jetzt tut mir gerade die linke Seite weh, die rechte, jetzt bewegen Sie mein Bein, ouch.
Nein, er bekommt mehr oder minder die maximale Schmerztherapie, schläft und damit ist auch die Lungenfunktion und die Nierenfunktion und die Herzfunktion und der Kreislauf lässt sich optimal unter dieser Bedingung stabilisieren. Mhm. Und erst wenn man sagt, okay, jetzt haben wir alles im Griff, es blutet nicht mehr, es ist alles in Ordnung, die Nierenausscheidung funktioniert, die Beatmung funktioniert, das heißt auch die Blutgase, die wir messen, ob der Patient optimal von der Lunge her versorgt ist, dann sagt man, okay, dann können wir das Ganze aufhören damit und der Patient den lassen wir wieder aufwachen. Also eine intensivmedizinische Nachbeatmung ist also kein, wie soll ich sagen, kein Beinbruch, sondern ist heutzutage, das weiß man, die ideale Versorgung eines Patienten auch hinaus. Und wenn Sie oft Nachrichten hören, wo irgendjemand schlimm verletzt worden ist oder schwer krank, dann hören Sie, wie es heißt, er wurde in ein künstliches Koma versetzt.
Mhm. Angst vor der Narkose, das muss nicht sein, das sagt mein heutiger Gast, der Facharzt für Anästhesie und Notfallmedizin, der Spezialist Dr. Rainer Tichy. Er ist seit Frühjahr 2012 im wohlverdienten Ruhestand, fährt aber noch als Notarzt sozusagen in seiner Freizeit mit seinem Notarzteinsatzfahrzeug immer noch ist er sozusagen tätig. Herr Dr. Tichy, jetzt haben wir einen kurzen Ausflug gemacht in die Notfallmedizin. Jetzt würde ich aber gerne wieder zurück zurückkehren zu den Narkosen. Wir haben jetzt überwiegend über Narkosen gesprochen, die vollstationär geleistet werden. Aber das ist ja nicht der neueste Trend. Der neueste Trend ist ja, dass viele Menschen ambulant operiert werden. Gibt es da einen Unterschied dann bei den Vollnarkosen?
Bei den Vollnarkosen sicher nicht. Ambulant wird sehr viel operiert, im Bereich der Augen, auch im Bereich HNO, überwiegend auch im Bereich der Orthopädie oder im Bereich der Gefäßchirurgie mit Varizen, also Krampfaderoperationen, oder auch im gynäkologischen Bereich, Bauchspiegelungen bei gynäkologischen Problemen. Das wird ambulant gemacht. Manchmal machen es Kliniken ambulant, da sind wir auch ordentlich mit dabei gewesen. Es gibt aber entsprechende Operationszentren, wo also verschiedene Fachärzte sich um einen Anästhesisten herum niedergelassen haben und der Anästhesist, es ist also nicht so, dass der Frauenarzt oder der Orthopäde die Narkose macht, sondern es ist immer ein Facharzt für Anästhesie, der ja früher schon einmal in der Klinik lange Zeit tätig war und sich dann niedergelassen hat, und meistens betreiben auch die Narkoseärzte dann dieses Facharztzentrum, bieten ihre Narkosen in ihrem OPs an, und die entsprechenden Fachrichtungen kommen dann, um ihre Patienten mehr oder minder narkotisieren zu lassen, um den Eingriff durchzuführen. Das geht in vielen Fällen ja. Probleme gibt es nur, das weiß aber der Narkosearzt, der sagt, das ist mir zu gefährlich. Wenn jemand schwere Herz- oder Lungenerkrankungen hat, dann wird er sich solche Sachen nicht antun, und zwar nicht wegen der Narkose, die er jetzt machen soll, sondern wegen der Versorgung nach der Operation. Und jemand, der schwere Herzrhythmusstörungen hat, einen Herzinfarkt vor einem Vierteljahr gehabt hat und dringend operiert werden muss, das wird man sicher nicht ambulant machen, weil man nicht das Problem in der Narkose zur OP hat, sondern das Problem der postoperativen Versorgung. Das ist aber in der Verantwortung des Narkosearztes, der dann sagt, das ist mir zu heiß, das bringe ich lieber in eine Klinik.
Also die wo Folgen. Dann,
ja, die Folgen. Also nicht die Narkose ist das Problem, sondern einfach die Garantie der maximalen postoperativen Überwachung. Mhm. Wie gesagt, bei schweren Erkrankungen, Herz, Lunge zum Beispiel, wo man sagt, das ist einfach zu gefährlich, weil es gibt zwar ambulante OP-Zentren, die auch eine Übernachtung anbieten, wo also der Patient dann auch nachts überwacht ist und so weiter. Aber wenn man am liebsten halt dann die Intensivstation gleich greifbar hat, dann liegt beim Patienten gleich dorthin. Aber das sind, wie gesagt, reduzierte Fälle von der Narkosezahl her. Und der Narkosearzt weiß selber, welchen Patienten er bei sich in dem ambulanten OP-Zentrum operieren kann und auch anschließend überwachen kann oder nach Hause schicken kann, wenn die OP und die Überwachungszeit vorbei ist. Das ist in der Verantwortung des Narkosearztes dann.
Lassen Sie uns nochmal, bevor wir jetzt auch Hörer einladen, die Ihnen jetzt auch Fragen stellen können, welche Arten von Narkosen es denn gibt. Und es gibt ja auch die sogenannte Lokalanästhesie, wonach entschieden wird, welche Narkose sozusagen die richtige ist.
Ja, also da hat sich in der Anästhesie Revolutionäres geändert. Der Anästhesist war früher da, um eine Narkose zu machen, um eine Operation zu ermöglichen. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, was passiert mit dem Patienten, wenn die Narkose zu Ende ist? Dann tut's weh. Und es werden ja Eingriffe durchgeführt, die ordentlich wehtun. Also wenn ich zum Beispiel denke, Kniegelenksersatz, Hüftgelenksersatz oder auch Operationen im Bereich der Schulter, die man logischerweise sehr schlecht nach der Operation ruhig stellen kann, weil man ja atmet oder den Kopf bewegt, das tut ordentlich weh. Und die Anästhesie hört heutzutage nicht unbedingt am OP-Ende auf, sondern wir machen mit nicht Lokalanästhesie, sondern Regionalanästhesie, schalten ganze Körperteile, die Nerven ab mit entsprechenden Methoden, um den Patienten A für die Operation schmerzfrei zu bekommen, und vor allem, das ist das Edle an der Anästhesie jetzt, dass wir die postoperative Schmerztherapie wirklich revolutioniert haben, um auf diese Weise den Patienten schmerzfrei zu bekommen. Dass ein Patient, der ein künstliches Kniegelenk hat, der dann nachher noch im Wachzimmer war, weil man oft Blut Blut, da komme ich noch drauf, Blut zurückgeben muss. Aber der Patient mit strahlendem Gesicht im Bett liegt und dann schmerzfrei auf Station ist und dann auch am nächsten Tag noch schmerzfrei mit entsprechenden Infusionspumpen gehalten werden kann. Das ist mittlerweile unser edler Teil der Anästhesie, der auch zufriedene Kunden macht oder Patienten macht, die also zufrieden sind mit der Klinik und sagen, ja, das hat überhaupt nicht wehgetan im wahrsten Sinne des Wortes. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man muss eines wissen, alle Schmerzen, die ein Patient spürt, sind Stress. Stress ist Adrenalinproduktion und dadurch eine Gefährdung des Patienten. Man kann mit massiven Schmerzen, mit massivem Stress bei entsprechender Disposition einen Herzinfarkt kriegen, weil einfach der Stress, die Adrenalinwirkung zu groß ist. Und deshalb natürlich diese Methoden. Jetzt gibt es verschiedene Methoden, um die postoperative Schmerztherapie zu optimieren. Aber es ist natürlich sinnvoll, dass man sagt, ja, wenn ich einen Patienten schon nach der Operation schmerzfrei haben will, warum nehme ich diese Methode nicht her, um sie bei der Narkose gleich anzuwenden? Und da sind wir mittlerweile so weit, dass wir je nach Eingriff eine Kombination von einer Vollnarkose, das heißt Schlafen des Patienten, und einer Regionalanästhesie machen. Und zwar läuft das zum Beispiel bei großen Beckeneingriffen, bei großen Baucheingriffen oder bei Brustkorbeingriffen mit Rückenmarksnarkosen. Rückenmarksnarkosen, muss ich dazu sagen, sehr, sehr viele Leute haben Angst, dass sie querschnittsgelähmt sind.
Genau, ja.
Ich muss Ihnen sagen, ich habe die Zahl von meinen 43.000 Narkosen nicht analysiert, aber 5.000 Rückenmarksnarkosen sind sicher dabei. Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Wenn man das ordentlich macht, unter sterilen Bedingungen anlegt und nicht mit der Bohrmaschine, jetzt einmal übertrieben, arbeiten würde. Das heißt, mit viel Gefühl macht, dann verletzt man auch eigentlich nichts. Und Rückenmarksnarkosen sind wirklich eine ideale Geschichte. Zum Beispiel in der Geburtshilfe Periduralanästhesie, haben Sie ja bestimmt schon gehört, ist mittlerweile üblich, um die Patienten und Patientinnen schmerzfrei zu entbinden und oft genug auch einen Kaiserschnitt zu vermeiden, weil durch Schmerzfreiheit natürlich die ganze Entspannung da ist und dadurch das Kind wirklich stressfreier zur Welt kommen kann. Und Rückenmarksnarkosen gibt es verschiedene Kombinationen, Spinalanästhesie oder Periduralanästhesie. Und diese Methode kann man mit einer Spezialnadel unter Vorbetäubung machen. Das muss man dazu sagen. Das wird ja vorher die Haut betäubt und so weiter, dass das Ganze eigentlich nur ein Stichschmerz von 3 bis 4 Sekunden ist. Und dann wartet man, wie beim Zahnarzt auch, das tut einmal kurz weh und dann wartet man, bis das betäubt ist und dann macht man weiter. Mhm. Und der Vorteil dieser Rückenmarksnarkose ist, dass man je nachdem, also man kann es als Einzelinjektion machen, dann dauert es 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden, je nachdem, welche Methode, welches Medikament, das man hernimmt. Oder aber, der Trick ist das, dass man Periduralkatheter legt.
Das heißt, was ist das?
Ja, das ist ein blitzdünner Plastikschlauch, der durch diese Nadel, die man braucht, eingeschoben wird in den Raum außerhalb des Rückenmarks. Und über diesen Periduralkatheter kann man Schmerzmedikamente, also Lokalanästhetika, spritzen, die dann sogar über eine Motorspritze, also Injektomaten, kontinuierlich abgegeben werden. Und auf diese Weise kann ich die Anästhesie bis zur Brustwarze rauf ausdehnen und der Patient ist vollkommen schmerzfrei. Das heißt, der Körper empfindet in diesem Bereich gar keinen Schmerz, weil der Schmerz nicht weitergeleitet wird zum Gehirn. Und wenn man jetzt, also man kann allein mit dieser Methode ohne Vollnarkose künstliche Hüftgelenke einsetzen, Leistenbrüche operieren, urologisch was operieren, Gebärmutter entfernen, das ist alles kein Problem mit einer Rückenmarksnarkose. Und wenn es ein größerer Eingriff ist, wo der Darm operiert wird, wo wir also auch eine künstliche Beatmung brauchen, damit der Operateur in Ruhe arbeiten kann, dann wird noch eine Vollnarkose dazugesetzt. Die hat nur den Vorteil, sie braucht relativ oberflächlich nur sein, weil diese drei Forderungen, Schlafen, Schmerzfreiheit, Relaxierung, habe ich ja die Schmerzfreiheit schon weg. Das heißt also, ich kann die Narkosemittel reduzieren, weil ich sie in dieser Stärke nicht mehr brauche, weil diese Forderung der Schmerzfreiheit mit der anderen Methode schon beseitigt ist. Und wenn so eine Kombination mit Vollnarkose schlafen lassen plus Schmerzfreiheit durch Rückenmarksanästhesie, kann ich einen Patienten nach einer vierstündigen Operation die Narkose beenden, aufwachen lassen und der Patient liegt schmerzfrei im Bett und redet mit mir nach einer vierstündigen OP.
Sie haben in der Gesundheitssendung hier bei Radio Horeb eingeschaltet. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Böhler. Wir sprechen heute über die Narkose. Und mein heutiger Gast sagt, das muss nicht sein, dass Sie davor Angst haben. Unsere technischen Möglichkeiten sind heute schon so hervorragend. Jeder bekommt die Narkose, die ihm am wenigsten schadet. Mein Gast ist Dr. Rainer Tichy. Er selbst war bis in diesem Jahr als Anästhesist tätig, hat 43.000 Narkosen auf seinem Narkosekonto zu verbuchen, wie er mir das selbst so schelmisch erzählt hat. Heute ist er noch als Notfallmediziner tätig. Herr Dr. Tichy, wir haben jetzt viele Hörer in der Leitung, aber was ich mich jetzt gefragt habe, das ist, haben Sie einen bestimmten Kollegen, zu dem Sie sich in Narkose begeben würden? Wie sieht's denn mit Ihrer Angst vor der Narkose aus?
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe am meisten Schiss vor der Nadel, nicht vor dem Rest, aber also die Nadel, und wenn sie noch so klein und stumpf ist oder spitz ist, da habe ich ein bisschen Schiss davor. Aber
Sie haben Verständnis für uns Angsthasen.
Ja,
gut, jetzt darf ich mir
vor der Narkose selber habe ich keine Angst, obwohl ich sagen muss, ich wünsche mir natürlich keine Narkose, weil ich muss sagen, ich betrinke mich auch nicht so, dass ich nicht weiß, was los ist, und insofern das Bewusstsein zu verlieren, ist natürlich oft ein Problem auch für Patienten, die das nicht wollen, dieses Bewusstseinsverlust. Mhm. Viele sagen, ich möchte schlafen, ich möchte nichts mitkriegen, andere sagen, ich möchte mein Bewusstsein nicht verlieren.
Und wünschen dann eine Lokalanästhesie.
Ja,
ne?
Ich habe auch schon selber drei Rückenmarksnarkosen zu Kniegelenksoperationen bzw. Krampfadern bekommen, habe auch schon Vollnarkosen gebraucht im HNO-Bereich, da kann man nicht ausweichen auf was anderes, aber also regionale ist mir auf jeden Fall lieber, auch wenn es die Nadel im Vorfeld steckt und mal zwickt ein paar Sekunden, aber das ist jeder seine eigene, hat jeder seine eigenen Erfahrungen.
Ich muss sagen, seitdem ich dann Arzthelferin war und unzählige Blutabnahmen gemacht habe, habe ich diese Angst so ein bisschen verloren, aber sie ist in der Tat, man hat sie oder nicht.
Ja,
gut, jetzt die erste Hörerin, ich grüße Sie aus Hessen.
Ja, guten Tag. Ja, ich bin also die allergrößte Angsthäsin zum Thema Narkose, glaube ich, die es auf der ganzen Welt gibt. Denn ich habe mit 7 Jahren ein furchtbares Erlebnis gehabt. Ich war, das war 1960, ich hatte Mandel-OP gehabt, ja. Und war in dieser Mandel-OP, das heißt, ich kann mich an diese Narkose nicht erinnern, ich kann mich nur erinnern, ich war dann eher das Gefühl, in einem ganz engen Raum zu sein mit Farben, die ineinander liefen. Ich habe als Kind gedacht, ich bin in der Hölle, konnte mit niemandem später drüber reden. Und die Angst ist so groß geworden, dass ich mich keiner einzigen Narkose mehr je ausgesetzt habe.
Also
ich habe den Armbruch, den ich hatte, Gott sei Dank war auch gar nichts in dieser ganzen Zeit, wo es hätte sein müssen. Den Armbruch habe ich ganz konservativ behandelt, der ist auch wieder gut geworden.
Also darf ich gleich einmal antworten, können Sie vergessen in Zukunft, die brauchen keine Angst haben. Wie lange ist das jetzt ungefähr her?
Also 1960 war das.
Ja, da wurden Narkosen mit Ketamin gemacht. Ketanest ist ein sehr sicheres Medikament, aber hat als Nebenwirkung fürchterliche Albträume. Dieses Ketanest, das damals auf dem Markt war, gibt es in dieser Form nicht mehr. Es ist modifiziert, erzeugt weniger Albträume. Und ich kann Ihnen sagen, dieses Ketanest wird nur noch in der Notfallmedizin hergenommen, bei einem schweren Verkehrsunfall, wenn wir einen Patienten im Auto eingeklemmt haben und sonst nicht Narkose machen können, nehmen wir Ketanest. Aber es hat in der Klinik keine Bedeutung mehr. Es wird nicht mehr verwendet. Keine Angst davor.
Ja, also es war ganz, ganz, ganz ruhig. Da habe ich dann auch Panikattacken,
ja, als später bekommen auch,
das ist klar.
Das hört sich natürlich auch an für etwas,
gibt,
was in die Seelsorge vielleicht gehört, ja. Und einfach auch, ja. Wie sagen,
also die Medikamente, die wir heutzutage hernehmen, zum Beispiel Propofol, da sind die Leute ja noch sogar high und sagen, ach, war das schön, habe ich einen schönen Traum gehabt. Genau das Gegenteil ist der Fall.
Vielleicht können wir Ihnen, liebe Hörerin, einfach für dieses Trauma, was sich doch in die Seele auch einfrisst, einfach nochmal auch Heilungsgebete empfehlen. Und vielleicht tröstet Sie ja jetzt die Zusage von Herrn Dr. Tichy.
Danke,
alles Gute.
Dankeschön.
Sie brauchen keine Angst mehr haben.
Danke.
Gottes Segen. Schöne danke. Grüße nach Hessen. Ja, jetzt geht es weiter mit einer Hörerin aus Großwaldstadt, Frau Kolepp. Ich grüße Sie herzlich.
Ja, hallo, guten Tag.
Grüße Gott.
Ich habe meine Frage, und zwar hatte ich 1998 eine Unterleibsoperation. Und da hat man mir nach dieser Operation, kam die Narkoseärztin zu mir und hat mich gefragt, wie es geht. Und da habe ich gesagt, naja, soweit ganz gut. Und da hat sie mir dann ein Schreiben gegeben, das müsste ich also vor jeder OP vorlegen. Und da steht drin, aufgrund veränderter anatomischer Verhältnisse, sehr kleine Epiglottis, war die Larynx-Einstellung unmöglich.
Ja.
Jetzt habe ich natürlich eine Heidenangst. Ich habe das überall in der Handtasche oder im Geldbeutel, wenn ich jetzt mal einen Unfall habe.
Also, übersetzen Sie uns das.
Gleich finden. Jetzt habe ich natürlich eine heillose Angst.
Also folgendes Problem, das ist auch bei uns in der Klinik, weil wir sehr viel mit im HNO-Bereich und Strumak-Chirurgie gearbeitet haben, haben wir relativ hohe Prozentsätze von Patienten, also hohe Prozent, vielleicht so 3-4% der Patienten, die man nicht intubieren kann auf normalen Weg. Ist aber kein Problem. In der Notfallmedizin draußen, im Notarztwagen, würden sie nicht intubiert werden, sondern mit Larynx-Tubus versorgt. Und da ist es egal, ob sie schwierig zu intubieren wären, weil man keine Intubation macht. Art 1. Als Zweite, wenn Sie diesen Ausweis vorlegen, gibt es auch kein Problem, weil wir mittlerweile mit Fernsehtechnik und Endoskopie intubieren. Das heißt, es wird nicht eine normale Intubation mit einem Laryngoskop, also einem Metallinstrument, wo man also den Mund aufmacht, um den Kehlkopfeingang darzustellen, sondern wir gehen von Haus aus mit einem flexiblen Bronchoskop rein. Mit Fernsehtechnik geht ganz elegant, da kann ich intubieren an eine Stelle, wo ich überhaupt nicht mehr hinsehe. Wenn Sie diesen Ausweis vorweisen, wird sich der Anästhesist darauf einstellen und von Haus aus mit Fernsehtechnik, also mit bronchoskopischer Intubation, neben einer stehen. Sie brauchen keine Angst haben.
Also braucht die Hörerin jetzt, was Notfälle betrifft, keine Sorgen haben.
Nein.
Und Angehörige wissen sicherlich davon und wissen auch, wo ihr Schreiben ist. Und ansonsten im Vorgespräch dem Anästhesisten das Schreiben vorlegen, dann geht nichts mehr schief.
In einer Notsituation, wie Sie gesagt haben, im Notfallwagen, wird es sowieso nicht gemacht.
Dann wird es sowieso nicht gemacht, wenn er nicht gleich reinkommt, wenn er versucht, eine Intubation machen und es geht nicht, schiebt er einen Larynx-Tubus, weil es sowieso wesentlich schneller und einfacher ist. Sie brauchen keine Angst haben.
Gut, danke schön. Auch für Sie alles Gute,
vielen
Frau.
Vielen Dank für die Auskunft und Gottes Segen weiterhin.
Auf Wiederhören. Gut, weiter geht's mit unseren Höreranrufen hier. Wir sprechen über Narkose, über Anästhesie mit dem Facharzt für Anästhesie und Notfallmedizin mit Dr. Rainer Tichy aus Regensburg. Und jetzt haben wir eine Hörerin aus Oberbayern. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich rufe an wegen zwei ganz harmlosen Eingriffen. Und zwar ist das graue Star-OP gewesen. Einmal hat man mir gesagt, ja, das wird nur örtlich gemacht. Also ich habe eine Injektion gekriegt, wusste dann nicht mehr. Meine Bettkollegin, die 10 Minuten später wahrscheinlich dran war, weil das ja ein sehr kurzer Eingriff ist, die war nach einer Stunde im Zimmer beim Essen gesessen. Mich hat man 4 Stunden später wecken müssen. Ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Gut, das habe ich so hingenommen. Ich habe die Anästhesistin vorher nicht gesehen und nach der OP nicht. Die zweite Star-Operation, die war dann 4 Jahre später. Und dieser Augenarzt wollte unbedingt mit einer leichten Narkose, also Larynxmaske hat er mir genannt. Und jetzt war dasselbe Problem wieder. Mhm. Ich kam in OP. Ich habe vorher keinen Anästhesisten gesehen und nachher nicht. Und bin Vormittag um 10 operiert worden, war dann am Abend noch an der Infusion gehängt. Dann sage ich, wieso macht man das nicht weg? Ja, wenn irgendwas ist in der Nacht mit dem Kreislauf. Und jetzt habe ich natürlich Angst. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist.
Analysieren. Nachdem das als örtlicher Eingriff geplant war,
der erste.
Ja, haben Sie mit Sicherheit eine Injektion bekommen eines Beruhigungsmittels. Und dieses Beruhigungsmittel wirkt bei Ihnen einfach viel zu lange und wird nicht ausreichend abgebaut. Das heißt, Ihre Körperfunktionen, Kreislauf und Atmung haben weiter funktioniert. Sie sind einfach nicht wach geworden, nicht erweckbar gewesen. Das könnte man auch mit einem entsprechenden Gegenmittel, also einem Mittel, wenn man spritzt, dann wird diese Wirkung schlagartig aufgehoben. Das wäre machbar gewesen. In dem Fall hat sich wahrscheinlich derjenige, der hier zuständig war, entschlossen, gar nicht dieses Mittel zu geben, sondern einfach zu warten, bis es von selber der Körper abbaut. Es gibt Patienten, bei denen solche Mittel länger wirken. Das weiß oft der Patient. Ist aber keine Lebensgefährdung da, sondern sie werden einfach nicht wach, sie liegen da. Wie gesagt, atmen ausreichend selber, haben ausreichend selber Kreislauf, aber sie werden halt nicht wach. Es gibt Patienten, die solche langdauernden Wirkungen haben. Meistens muss ich sagen, wenn das mir passiert ist, gebe ich dann einen Notfallausweis raus, wo dann dieses Medikament draufsteht. Vielleicht wäre es für Sie günstig, nachzufragen, welches Medikament Sie bekommen haben.
Ja gut, wenn ich den Anästhesisten gesehen hätte, dann hätte ich da auch noch fragen können. Eine Bekannte von mir, pensionierte Ärztin, hat gesagt, ich muss unbedingt nachfragen, weil wenn wieder mal ein Eingriff ist, dass man das dann weiß.
Und da, kommen wir, sie auch. Da ja. kommen wir jetzt auf eine nächste Problematik. Ja. Wie können Sie denn auch uns als Patienten vielleicht noch ein wenig Mut machen und den Rücken stärken, dass wir auf eine freundliche Art und Weise vielleicht sagen, dass wir Kontakt mit dem Anästhesisten haben möchten, so wie in dem Fall von der Hörerin jetzt, weil es scheinen ja doch keine Komplikationen, aber schon Unregelmäßigkeiten aufzutreten.
Es ist eine nicht vorhergesehene Dauer der Wirkung. Am besten läuft es über den Hausarzt.
Über den Hausarzt?
Ja. Gut. Der Hausarzt möchte eine Auskunft haben und der Kollege muss es ihm letztlich geben. Ja.
Dann muss der sich mit dem Anästhesisten in Verbindung setzen.
Wir haben auch Patienten, die irgendeine Allergie haben und die dann über den Hausarzt den Anästhesisten fragen, welches Medikament es war, damit man es einfach oft Antibiotika-Allergien, wo der Patient sagt, ja, ich bin allergisch reagiert und der Hausarzt fragt dann nach, welches Medikament. Also über den Hausarzt funktioniert
und
sicher.
Und dass man beim Facharzt, wie in dem Fall, ist es ja wohl der Augenarzt, dass man da auch darauf drängt, dass bei der Narkose besondere Vorsicht einfach...
Ich muss dazu sagen, ich habe Zweifel, ob es ein Anästhesist war, der hier mit dabei war.
Ich möchte jetzt wirklich nichts dazu sagen, aber ich ging als Privatpatient und ich habe 3 Visiten auf der Rechnung gehabt, aber ich habe ihn leider nicht gesehen.
Weil es ist so, es gibt oft Patienten, die, wenn ich frage, sind sie schon mal operiert worden, narkotisiert worden, da sagen sie, ja, ich habe eine Magen-Darm-Spiegelung bekommen. Dazu muss ich sagen, Magen-Darm-Spiegelungen macht meistens der Internist bzw. der Spezialist für Magen-Darm-Erkrankungen ohne Anästhesist mit einem zum Beispiel Dormicum-Midazolam. Das sind relativ geringe Dosierungen und der Patient verschläft den Eingriff, der dann zusätzlich noch mit Sprühanästhesie im Rachenbereich gemacht wird, dass also kein Würgereiz entsteht. Und der Patient sagt, ich weiß es gar nicht, dass ich operiert worden bin oder untersucht worden bin, aber er hat keine Narkose. Narkose heißt, der Patient muss massiv auch beatmet werden. Das
schon
ist dann,
gehabt, ich habe ein paar Halsoperationen gehabt, also da haben die Eingriffe.
Ja, gut. Haben Sie da dann Probleme gehabt?
Nein, ist das mir nicht bekannt.
Ja, dann ist es einfach eine Langzeitwirkung von Beruhigungsmitteln. Aber das soll der Hausarzt abklären.
Gut, also.
Dankeschön.
Gut. Alles Gute.
Danke.
Auf Wiederhören. So, jetzt haben wir eine Hörerin, die schon sehr lange wartet, voller Geduld aus Sießen. Ich hoffe, ich habe jetzt Ihren Namen richtig aufgeschrieben. Frau Wojtek, grüß Sie.
Ich rufe aus Sießen an.
Ja, grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Also ich habe eine Frage. Ich habe demnächst, werde ich eine ganz schwere Wirbelsäulen-OP haben. Man wollte mir, ich muss sagen, ich bin 81 Jahre, man wollte mir eine Schiene einsetzen. Jetzt nach dem letzten Kernspin, dann sagt die Ärztin, Sie müssen unbedingt operiert werden, Sie können es gar nicht ablehnen, der Spinalkanal ist so eng, Sie sitzen in einem halben Jahr im Rollstuhl. Also ich muss es machen lassen. Und das haben man schon gesagt, es ist eine sehr lange Narkose, wahrscheinlich auch eine Tiefe, ich weiß es nicht. Jetzt frage ich Sie, man sagt immer nach Narkosen, da geht der Geist weg und Gehirnzellen, die werden weniger. Wie ist das damit?
Also Sie brauchen insofern keine Angst haben. Erstens einmal, also gut, die Spinalkanalstenose ist etwas, was man machen muss, weil wenn die
erklären Sie bitte, was das ist.
Spinalkanalstenose heißt, dass das Rückenmark im Wirbelkanal durch eine entsprechende Veränderung der Wirbelsäule und Bandscheibe so eingeschränkt ist, dass das untere Rückenmark nicht mehr Nerven leitet. Und damit wird der Patient letztlich gelähmt, rollstuhlpflichtig, weil er nicht mehr ordentlich gehen kann, weil die Muskelfunktion nicht mehr funktioniert. Das muss man operieren. Ich habe also schon einige Patienten auch im Bekanntenkreis gehabt, die sich operieren haben lassen. Das ist also kein Problem. Das macht man natürlich in Vollnarkose. Wenn Sie jetzt Angst haben in Ihrem Alter, dass Sie irgendwelche Einschränkungen nach der OP haben, muss ich sagen, das ist nicht üblich. Und ich sage immer, es gibt gut, in einem gewissen Alter kann es sein, dass ein sogenanntes postoperatives Syndrom entsteht, wo jemand ein, zwei Tage ein bisschen verwirrt ist. Das ist vergleichbar mit einem Vollrausch. Wenn Sie einen Vollrausch haben, haben Sie am nächsten Tag einen Kater. Und so können Sie das vergleichen. Es kommt zu solchen kann zu solchen Veränderungen kommen, muss aber nicht. Aber es geht ohne Rückstände ist es wieder weg nach ein, zwei Tagen.
Ja gut, dann danke ich Ihnen schön.
Okay, gut.
Ja. Dann werde ich
ja,
Angst zu haben.
Alles, alles Gute, gottesreichen Segen jetzt auch für Ihren Eingriff. Bitte Sie Gott, auf Wiederhören. Frau Rauch, auch Sie haben uns angerufen. Grüß Gott aus Saltendorf. Sagen Sie nochmal, in welcher Region das liegt?
Ja, grüß Gott, ich bin aus Saltendorf, das ist die Gemeinde Wernberg-Köblitz. Ich will Ihnen sagen, Herr Anastis, ich bin fünfmal operiert worden. Kaiserschnitt-Operation vor 2 Jahren am Handgelenk und die Implantate. Ich war jedes Mal froh, dass ich eine Narkose bekommen habe. Ich habe keine Angst. Ich freue mich, wenn ich eine bekomme, dass ich weg bin.
Vielen Dank für dieses Statement. Ja, super.
Das freut mich auch, ja.
Gut, dann danke schön. Alles Gute weiterhin und dass Ihnen diese Angstfreiheit einfach bleibt. Ja, gut, danke schön. Jetzt haben wir einen Hörer aus Oberbayern. Grüß Sie Gott, hallo.
Ja, ich habe eine Frage. Meine Frau wurde darmgespiegelt, also mit den Internisten und wurde Propofol gegeben, ja. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, ja, sie ist in eine Arrhythmie gefallen, ja, und sie sollte kardiovertiert werden. Und da hat sie wieder Propofol bekommen, ja, was eigentlich kontraindiziert ist, nicht? Soweit ich das jetzt verfolgt habe.
Ja, gut. Ihre Frau hat natürlich eine vorbestehende Herzrhythmusstörung.
Nein, das ist jetzt spontan aufgetreten.
Ja, aber es ist mehr oder minder schon im Herzen mit drin, dass jemand solche Neigung hat, Tachykardie zu bekommen. Das Propofol hat den Riesenvorteil, dass es innerhalb von kürzester Zeit wieder den Körper verlassen hat. Und
Halbwertszeit?
Bitte?
Was ist die Halbwertszeit?
Die Halbwertszeit liegt bei 10 Minuten, kommt auf die Dosierung an. Der Vorteil ist, wie gesagt, die kurze Wirkung. Der Patient muss nicht künstlich beatmet werden in der Zeit. Und die Kardioversion dauert ja nur einen Bruchteil einer Sekunde.
Ja gut, aber es muss gleich ein zweites, drittes Mal gegeben werden, ne?
Ja, wenn es nicht funktioniert, dass das Herz umspringt und so weiter. Aber es ist, Propofol ist ein sehr, sehr sicheres Medikament und eigentlich heutzutage in der, auch in der ambulanten Medizin wird es also ständig verwendet. Ich wüsste kein Medikament, wo man das vermeiden könnte.
Also möchten Sie auch dem Hörer Mut machen für seine Frau?
Ja. Ja? Ja, es war, ist ja nicht damit zu rechnen, dass, dass es ständig so eine Applikation notwendig ist.
Aber es ist fraglich, ob man überhaupt so eine Kurzzeitanästhetikum braucht, zum Beispiel bei der Kardioversion.
Ja, sicher, weil das sau weh tut. Das ist ein Riesenschock, ist ein Elektroschock, das ist eine Defibrillation durch das Herz, durch den Brustkorb, das tut sehr weh.
Auch bekommen, aber mir hat es überhaupt nichts ausgemacht. Vielleicht haben sie was gegeben, ohne dass ich das bemerkt habe.
Ja, aber wahrscheinlich, nehme ich an. Das hat nämlich die Nebenwirkung von Propofol, ist, dass die Patienten gar nicht merken, dass sie geschlafen haben.
Nein, nicht geschlafen, es war alles bei Bewusstsein gemacht, ja? Okay, gut, mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen, ja?
Gut, also danke auch für Ihren Anruf, auch für Sie. Alles Gute.
Danke,
Wiederhören. Jetzt, das war Oberbayern. Jetzt gehen wir in die Pfalz, nämlich nach Langendau. Dort ist die Frau Minges. Grüß Sie, Gott.
Grüß Sie, Gott. Frau Grüß Öler, Gott. Ja. Gott, Herr Dr. Tiede, oder wie
Sie? Tiki, jawohl.
Ja, Herr Doktor, ich muss Ihnen wirklich recht geben. Die Patienten brauchen keine Angst zu haben wegen einer Rückenmarknarkose. Die habe ich auch bekommen, weil ich vorher einen Herzinfarkt hatte. Da hat mich der Anästhesist, anempfohlen, ich soll mal die Rückenmarknarkose machen lassen. Naja, habe ich im Moment auch Bedenken gehabt. Dann habe ich gesagt, Herr Doktor, machen Sie, was Sie für richtig halten. Und ich kann nur sagen, es war wunderbar. Das hört sich zwar jetzt vielleicht übertrieben an, es war aber tatsächlich so. Und eine zierliche Ärztin hat mir die Narkose gemacht. Ich habe überhaupt nichts bemerkt von einer Spritze. Also besser kann man es nicht machen. Bin auch, wie ich aufgewacht war, also ich war super drauf. Meine Verwandte haben angerufen, haben gemeint, ich werde ihnen was vorgaukeln, dass mir so gut geht. Dann habe ich gesagt, das ist die Wahrheit, es ist ehrlich, mir geht's wirklich gut.
Prima.
Somit will ich auch der anderen Patienten wirklich Mut machen, dass sie wirklich keine Angst zu haben brauchen. Dankeschön für Ihre guten Vorträge.
Das freut mich natürlich, dass mein Berufsstand so geehrt wird, aber von einer hübschen jungen Dame würde ich mir auch eine Rückenmarksnarkose machen lassen.
Ja, gut, danke schön, Frau Imminges, auch für Ihren Anruf und fürs Mut machen, wobei wir einfach vielleicht auch dankbar sein können dafür, wenn es bei uns keine Komplikationen gegeben hat und dass es wirklich auch nicht selbstverständlich ist, je nachdem, wie empfindlich unser Organismus ist und wie schmerzempfindlich oder überhaupt, wie die Grunderkrankung, die Grundkonstitution einfach auch ist. Frau Düss, Sie haben uns aus Mainz angerufen. Grüß Sie, Gott.
Grüß Gott. Ich begrüße natürlich auch den Referenten. Ich möchte zunächst mal sagen, dass Angst, das ist ja keine frei flottierende Angst, das ist Furcht. Also wenn man die Definition von Bolno ernst nimmt und die ist begründet. Eine Rückenmarksanästhesie mag sehr oft gut gehen, es können sich aber Hämatome bilden an dieser Stelle und da können Paresen auftreten, die zum Teil irreversibel sein können. Das habe ich aus der Fachliteratur. Ich habe auch eine Spinalkanalstenose, die besteht 10 Jahre, die geht nicht weiter und eine OP kommt nicht in Frage. Ich habe 10 Vollnarkosen in meinem Leben schon gehabt. Und wenn ich da reingerollt werde, dann habe ich schon Angst und die ist begründet. Mhm. Ich sage Ihnen noch in einem Satz, was mir passiert ist, ich werde operiert mit Arztwahl. Da habe ich den Professor im Vorgespräch gefragt, wer wird, Sie sind bei mir bis zum Ende der Narkose. Sagt er nein, mit grimmigem Gesicht, dass ich das gefragt habe, ich muss in einen anderen OP. Entschuldigen Sie, wenn ich da diesem Verharmlosung widerspreche. Es gibt Zwischenfälle, die sind schrecklich. Es gab am Klinikum Ludwigshafen 86 bei einem kleinen Zahneingriff bei 2 Frauen, die wurden nicht mehr wach, die sind gestorben.
Frau Düss, Sie haben uns jetzt davon berichtet, dass doch Vorsicht geboten sein muss. bei einer Anästhesie, dass man seine Vorgeschichte einfach gut und genau kennen sollte, um entsprechende Vorrichtungen auch zu treffen, Herr Dr. Tichy.
Ja.
Und um einfach in den Gesprächen, dass man verantwortungsvoll mit sich umgeht, sich natürlich schon in die Hand der Ärzte begibt, aber die Ärzte auch informiert über das, was man einfach schon weiß über sich und sein Krankheitsgeschehen. Möchten Sie da noch etwas dazu sagen?
Ja, also gut, wenn jemand Spinalkanalstenose hat, dann bleibt letztlich nur eine Vollnarkose über. Also ich würde bei Spinalkanalstenose auch keine Rückenmarksnarkose machen. Von den Komplikationsraten muss ich sagen, die sind wirklich so verschwindend gering und stehen also im Verhältnis fast zur Vollnarkose kann man gar nicht das Verhältnis sagen, wie gering die Komplikationsrate bei Rückenmarksnarkosen überhaupt ist. Hallo?
Ach, bei Ihnen mache ich das nicht. Sie haben einen geschädigten Rücken und ja. Ich bin ein Hochrisikopatient wegen internistischer Erkrankungen. Ich habe eine gezielte Furcht- und nicht Angsthasenschichten und sowas vor jeder Narkose und weitere Stimme bevor.
Ja.
Also ich möchte da mal voll dazwischen gehen, dass das so verharmlost wird.
Nein, es wird nicht verharmlost.
Das haben wir auch gehört. Das haben wir gehört.
Das Problem ist natürlich das, es gibt ja nicht nur die Narkose, sondern es gibt auch eine Operation. Und die Komplikationen oder die Probleme, die auftreten, sind oft nicht anästhesiebedingt, sondern durch die Belastung der Operation. Es kommt immer darauf an, wozu wird die Narkose gemacht. Also das muss man natürlich sagen, wenn eine schwere Krebsoperation ansteht, ist die Narkose der geringste Belastungsteil von dieser ganzen.
Ist klar. Mein HB fällt immer ab und ich habe jedes Mal Tachyarrhythmien postoperativ. Ja. Mit allen Risiken.
Ja. Aber das kann man nicht unbedingt der Anästhesie, der Narkose anlassen, sondern der Gesamtsituation und den Vorerkrankungen. Das muss man dazu sagen.
Und jetzt wollen wir auch kein...
Narkose macht nicht gesund, sagen wir mal so.
Genau, und darum geht es einfach auch nicht und wir möchten auch auf gar keinen Fall Menschen, die Angst vor einer OP haben und vielleicht auch vor begründete Angst und Angst vor der Narkose einfach das wegreden und alles schön reden. Wenn das so rübergekommen ist, dann danke, dass Sie das richtig gestellt haben.
Ja,
gut. Dankeschön, Frau Döss.
Auf
Wiederhören. Gottes Segen.
Wiederhören.
Vielleicht einfach nochmal abschließend auch zu den Erfahrungen der Hörerin, die sicherlich auch andere Hörer gemacht haben. Warum sagen Sie, dass man nicht, ich sag mal, unbedingt Angst vor der Narkose haben muss, dass jeder die Narkose bekommt, die ihm am wenigsten schadet?
Ja, also heutzutage kann man auf alles eigentlich eingehen und man ist sowohl technisch als auch medikamentös eigentlich am neuesten Stand und benutzt immer die Medikamente und die Geräte, die am besten verträglich sind. Ich habe gesagt, dass eine Fahrt mit dem Auto durchaus lebensbedrohlich und tödlich enden kann. Das sollte eigentlich jedem bekannt sein. Jeder steigt ins Auto ein und denkt sich aber nichts. Bei einer Operation denkt man sich vorher was und darf natürlich auch mit einer gewissen Skepsis rangehen. Was man allerdings braucht, ist das Vertrauen in den Arzt. Und dazu soll man sich natürlich auch denjenigen oder die Klinik aussuchen, wo man dieses Vertrauen hat.
Und wenn Vorerkrankungen da sind und Erfahrungen da sind, dass man Dokumente sammelt, sich auch vielleicht mit dem Hausarzt kurz schließt und dass man entsprechend schon vorbereitet in das Gespräch mit dem Narkosearzt geht.
Richtig. Ich sage auch immer, wenn Patienten sagen, ich muss an der Hüfte operiert werden oder irgendwo an dem Knie oder sonstige Sache, da sage ich, welchen Leidensdruck haben Sie? Wollen Sie gleich operiert werden oder wollen Sie lieber noch ein oder zwei Jahre warten? Und wenn die Leute dann sich entscheiden, ja, so schlimm ist es auch nicht, dann sage ich, na gut, dann können Sie auch noch warten, bis Sie sagen, mein Leben leidet jetzt unter dieser Erkrankung oder dieser Folge, da muss man sich halt entschließen.
Mhm.
Das ist aber eine persönliche Entscheidung, die jeder selber machen muss. Wir sind in der Medizin nicht eine Reparaturwerkstätte, dass man sofort immer alles machen muss. Die Frage ist, muss es sein, muss es nicht sein? Will ich es oder will ich es nicht? Das muss die Patientenentscheidung selber sein.
Ja, gut. Jetzt sage ich herzlichen Dank, dass Sie meinen Fragen und auch den Fragen der Hörern standgehalten haben, dass Sie Zeit für uns hatten. Alles ja, Gute weiterhin jetzt auch. Sie sind nicht mehr als Anästhesist tätig. Sie sind seit Frühjahr 2012 im wohlverdienten Ruhestand, aber eher im Unruhestand, weil Sie immer noch als Notarzt also Noteinfälle fahren.
In der Klinik habe ich keine Narkosen gemacht, aber seit meiner Pensionierung mindestens 5 Narkosen auf der Straße, auf irgendeiner Veranda, in irgendeiner Wohnung, wo eine schwere Verletzung passiert ist oder jemand in einem schlimmen lebensbedrohlichen Zustand geraten ist, wo ich dann auf der Couch auch Vollnarkose machen muss, unter schwierigsten Bedingungen, aber das ist, nachdem man das Fach gelernt hat, ist es also das auch unterm Lastwagen kein Problem, Vollnarkose zu machen.
Dankeschön. Alles Gute für Sie und Ihren Dienst auch bei den Maltesern in Regensburg, dessen Diözesanleiter Sie sind weiterhin. Auf Wiederhören. Schöne Grüße nach Regensburg. Auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich verabschieden. Die Sendung, die können Sie wie immer noch einmal hören. Gehen Sie auf unsere Homepage horeb.org. Dort wird sie als Podcast zur Verfügung gestellt, als Download. Oder Sie können sich eine Sendung, eine CD bestellen, eine Audio-CD beim Radio Horeb CD-Dienst. Die Rufnummer 08323 9675120. Der Hörerservice hält auch Informationen zu Radio Horeb, zu unserem Programm für Sie bereit. Der Radio Horeb Hörerservice ist erreichbar unter der 08323 9675110. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Danke fürs Zuhören und fürs Dabeisein.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.